Was ist das schönste Ereignis im Leben eines Menschen? Gib mal Antwort. Was würdet ihr sagen?
Weihnachten.
Weihnachten? Das ist naheliegend, aber das ist heute nicht. Habe ich auch auf meiner Liste stehen. Aber das ist nicht das schönste Ereignis. Gibt es weitere Ideen? Geburt eines Kindes, auch sehr schön, ja. Aber da braucht es meistens vorher noch was.
Die Hochzeit.
Die Hochzeit, jawohl. Die Hochzeit. Meine Frau weiß nicht, dass ich das Bild habe. Ich habe auch nur dieses eine Bild, mein Schatz. Genau, Hochzeit. Darum soll es heute gehen. Nicht um diese Hochzeit, sondern um eine andere. Wir schauen auf einen Text, der wirklich ein Zeichen der Liebe Gottes beinhaltet. Und dieser Text heute, der benutzt auch Begriffe wie Heirat, Ehe und Liebe. Und eigentlich ist der Text, ja, fast kann man sagen, wie ein Liebesbrief Gottes an die Menschen. Sicher nicht so, wie wir den heute formulieren würden, höchstwahrscheinlich nicht. Aber dieser Text, den wir heute anschauen, der sagt etwas darüber, wie Gott über sein Volk denkt. Dieser Text ist im Alten Testament und mit ihm wollen wir uns gemeinsam auf den vierten Advent ausrichten und uns aber auch vorbereiten auf die kommende Weihnachtszeit, die auch wichtig ist und auch ein tolles Ereignis, da hat Simone schon recht. Und weil Weihnachten etwas ist zum Freuen, heißt es in unserem Wochenspruch, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Und warum? Der Herr ist nahe, so heißt es. Advent ist also eine Wartezeit auf Weihnachten, auch eine Wartezeit auf die Wiederkunft von Jesus. Und ja, Jesus als Messias wird einmal wiederkommen, daran denken wir. Aber nicht nur wir warten auf den wiederkommenden Messias oder auf den Messias, sondern auch ein ganzes Volk hat gewartet und wartet. Viele Jahrhunderte schon vor Christus. Und diese Sehnsucht nach dem Messias im Volk Gottes ist riesengroß. Und wir wollen heute mit einem Text aus Jesaja, haben wir schon gehört, uns beschäftigen. Und diese Menschen, die die Empfänger dieses Briefes waren, die haben eine ganz besondere Situation, in der sie gerade sind. Eine Situation, die vielleicht der ein oder andere von uns kennt oder wo der ein oder andere jemanden kennt, der die Situation ähnlich schon erlebt hat. Es war Menschen, die sind vertrieben worden, die Israeliten. Sie sind weggeführt worden in die Fremde, aus der Heimat weggeführt, ins Exil. Und wenn ich an Gespräche mit meiner Oma denke, die damals auch vertrieben wurde, dann habe ich so manchmal den Eindruck, dass diese Gefühle, wie sie damals bei meiner Oma waren und auch bei den Israeliten, relativ ähnlich waren. Das ganze bisherige Buch von Jesaja bis zu dem Abschnitt, das berichtet immer von Strafe und Gericht, weil das Volk Gottes ungehorsam war. Juda wurde durch die Babylonier erobert, in drei Schritten nach Babel weggeführt. Erst die jungen Menschen aus der Oberschicht, kennen wir, das war Daniel und seine Freunde. Später das Volk und am Ende noch fast der ganze Rest. Und dabei wurde dann auch noch der Tempel zerstört, inklusive der Stadtmauern. Die staatliche Existenz hat in Israel aufgehört. Die Führungsschicht, das Königshaus, die Priesterschaft, die Spitzenbeamten und das ganze Volk wurde verschleppt. Und wenn man sich darüber mal ein Bild machen will, dann lohnt sich der Blick in die Klagelieder des Propheten Jesajas. Sie geben einen erschütternden Eindruck von der tiefen Depression, die dadurch im Heiligen Land und bei diesen Menschen herrschte. Rechtlich gesehen war Jerusalem nur noch eine Provinz von Babylonien, herabgesunken zu einer Provinz. Und Israel, die mussten sich niederlassen in Babylon, in Babylonien. Eine andere Sprache, ein anderes Land, eine andere Kultur, ein anderes Klima, also Fremde. Und nicht in der Nähe ihres Tempels, der Ort, wo sie eigentlich Gott begegnen. Sie waren Verschleppte im Exil, Gefangene der Babylonier, fast ein ganzes Volk. Und hier spricht Jesaja in diesem Text. Wie ich schon gesagt, Kapitel 1 bis 39, das sind alles Texte, wo es um das Thema Gericht geht. Und jetzt spricht Jesaja in unserem Text von der Wiederherstellung und Befreiung. In den Kapitel 39 oder ab dem Kapitel 39, ab 40, beginnt das sogenannte Trostbuch von Jesaja. Und das umfasst mit jeweils drei großen Ereignissen, die jeweils neun Kapitel umfassen, einfach ein gewaltiges Buch. Das erste Ereignis ist die Erlösung aus der Gefangenschaft. Das macht schon Mut, wenn man gefangen ist. Dann das zweite ist die Verwerfung und Wiedereinsetzung des Gottesknechtes. Kennen wir ganz viel natürlich aus der Passionszeit, haben wir auch einige Texte dazu gehört. Das meint natürlich Jesus Christus. Und zu guter Letzt spricht Jesaja hier von der Vollendung und Wiederherstellung Israels durch Gott. Und in diese Situation hinein spricht der Text von heute. Da heißt es, zieh uns Gerechtigkeit und Heil, so ist er überschrieben in der Luther-Übersetzung. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, dass die Völker sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welche des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Ich weiß nicht, so einen Liebesbrief habt ihr noch nicht so häufig bekommen, in der Art und Weise, wie es formuliert ist. Aber wenn wir genauer auf den Text eingehen, werdet ihr merken, was da auch für eine Intention Gottes dahinter ist. Zuerst habe ich mich gefragt, wer ist denn eigentlich eben der Absender dieses Textes? Und wenn man da so die umliegenden Kapitel anschaut, auch die umliegenden Verse, dann wird man merken, dass Gott der Absender ist. Gerade im Vers 6 ist das ziemlich deutlich, warum dann auch nicht die ersten 5 Verse. Ein weiterer Hinweis auch darauf, dass Gott der Absender ist, ist auch die Tatsache, dass Gott manchmal von sich ja auch in der dritten Person spricht. In anderen Übersetzungen wird das auch deutlich, werden wir nachher auch merken. Da ist plötzlich eben, ja, Gott in der dritten Person. Und andere Übersetzungen sprechen vom Gebet Jesajas für Jerusalem, also die quasi dem Jesaja diese Worte in den Mund legen. Wenn ich aber davon ausgehe, dass Jesaja ein Prophet Gottes ist, und davon gehe ich aus, dann sind auch die Worte, die Jesaja überliefert, letztlich Gottes Worte für sein Volk, auch für uns. Und Empfänger dieser Zeilen, habe ich schon gesagt, ist sein Volk, obwohl es sich abgewandt hat von Gott. Es ist eigene Wege gegangen, hat nicht nach Gott gefragt und musste dadurch die Konsequenzen ihres Handelns zu spüren bekommen. Aber weil Gott sein Volk so sehr liebt, hat er ihn durch einen Propheten ausrichten lassen, dass das Liebesverhältnis Gottes nicht zerstört ist. Das Gleiche ist ja in etwa so, wie auch in der Erziehung, wenn Vater und Mutter mal das Kind eben ja auch Grenzen setzen müssen. Manchmal muss man den Kindern deutlich sagen, wenn sie etwas falsch machen und kriegen das zu hören und manchmal auch Konsequenzen zu spüren. Aber ich als Papa oder ihr als Mama und Papa, ihr liebt ja euer Kind dann trotzdem. Im Gegenteil, wenn ich meinen Kindern Grenzen setze, dann hat das ja gerade etwas mit Liebe zu tun. Weil ich weiß, dass Grenzen auch für mein Kind gut sind, weil sie es behüten und beschützen. Würde ich meine Kinder einfach ihrem Schicksal überlassen, nichts tun und nichts sagen, das wäre erst recht lieblos und richtig gemein. Und für die Kinder bzw. die Israeliten war das in der Situation schlimm. Das war für sie das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte. Aber es war der Weg, den Gott eben mit diesem Volk gegangen ist. Und trotzdem, aus seiner Liebe zu diesem Volk lässt er ihnen ausrichten, ich habe Sehnsucht nach euch. Sehnsucht, das wird deutlich. Wenn ich an meine Verlobungszeit zum Beispiel zurückdenke, dann war die Sehnsucht zu meiner Frau groß. ist sie jetzt immer noch. Aber damals war das so, dass wir voneinander getrennt wohnten, 230 Kilometer. Ich war in Bad Nauheim, hatte Gemeindepraktikum, Christina war in der Nähe von Wuppertal, hatte ein Praktikum. Und fast ein Jahr waren wir nicht zusammen, also räumlich zusammen. Und wir haben ähnlich das erlebt, was Gott hier auch beschrieben hat. Diese Sehnsucht äußerte sich daran, dass man oft an die Verlobte dann dachte, dass man unruhig schlief, wenn man wusste, sie ist irgendwo unterwegs. Außerdem war das Gesprächsthema irgendwie ganz oft die Verlobte. Und man hatte ein Foto bei sich, der Wunsch, dass es der Verlobten gut geht, war auch immer präsent. Und man versuchte durch Briefe und Telefonanrufe Kontakt zu halten. Und wenn ich an die Freude denke, wenn man sich dann nach 3-4 Wochen am Bahnhof gesehen hat, weil Christina dann frei hatte, dann war das einfach eine ganz besondere Situation. Der Abschied am Sonntagabend meistens umso schlimmer. Aber so war das damals. So ähnlich empfindet Gott auch, wenn er über sein Volk nachdenkt. In der guten Nachricht wird das ein bisschen deutlicher, eine neuere Übersetzung. Da heißt es, wenn ich dich, Jerusalem, sehe, da raubt es mir die Ruhe. Ich kann nicht schweigen, ich muss so lange zu Gott rufen, bis er dir hilft. Bis neues Glück für dich ausstrahlt, wie die Morgensonne oder wie Fackelschein in der Nacht. Hier ist es übrigens, sieht man, dass der Übersetzer nicht Gott als den Verfasser ansieht, aber es wird trotzdem deutlich, was Gott hier über die Israeliten denkt. Wir spüren etwas von dieser Sehnsucht Gottes, wie sie eben auch Verliebte haben. Das Tolle an unserem Abschnitt ist die Tatsache, dass die Initiative zur Wiedervereinigung von Gott ausgeht. Er will nicht aufhören, an sein Volk zu denken, bis seine Gerechtigkeit aufgeht wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Ja, auch schwer zu verstehende Worte, wie wir sie in einem Liebesbrief bei uns nicht finden würden, aber sie machen etwas deutlich. Gott möchte in seiner Sehnsucht immer an sein Volk denken, bis er letztlich wieder mit ihm vereint ist. Und diese Vereinigung geschieht dann, wenn der Messias seinem Volk erscheinen wird. Dann werden alle seine Herrlichkeit sehen. Dann werden Könige und Heiden das sehen und auch letztlich sein Volk. Und wenn er kommen wird, dann wird sich manches verändern. Zuerst spricht unser Text davon, dass Jerusalem einen neuen Namen bekommt. Und im Namen im Orient, das war ja immer was Wichtiges, es hatte immer eine besondere Bedeutung. Es sagt etwas aus über eine Person. Dort wurden Charaktereigenschaften beschrieben, die man hatte oder die man von jemandem erwartete. Dort wurden mit dem Namen auch die Herkunft beschrieben, wo einer herkommt. Oder zu wem man gehörte, die Abstammung. Und Namen widerspiegelten oft eben auch das Wesen einer Person. Und Gott sagt, ihr bekommt einen neuen Namen. Und das haben nicht nur Jesaja angekündigt. Andere Propheten haben das auch gesagt. Jesaja, zum Beispiel Jeremia, hat gesagt, dass wenn die neue Heilszeit anbricht, dann wird Jerusalem heißen, des Herrn Thron. Des Herrn Thron. Oder man wird sie nennen, des Herrn unsere Gerechtigkeit. Oder Hesekiel hat gesagt, in seiner großen Vision gesehen, da heißt es, hier ist der Herr. Alles neue Namen, die Gottes Volk und Jerusalem bekommen wird. Und ihr merkt, diese Namen, die drücken ein ganz inniges Verhältnis von Gott zu seinem Volk aus. Und das wird dann erfüllt und vollendet, wenn Jesus in diese Welt kommen wird. Und mit dem Namen ist es ja auch heute manchmal noch ähnlich, wenn man zum Beispiel heiratet. Zwar ist es nicht mehr selbstverständlich, aber oft einigen sich doch Ehepaare auf einen gemeinsamen Nachnamen, um so auszudrücken, dass man eben zusammengehört. Christina, die hat immer gesagt, sie hat einen Allerweltsnamen Meier und wenn sie dann heiratet, dann kriegt sie einen Allerhimmelsnamen Engel. Also auch da hat sich was verändert. Aber der Name ist eben wichtig. Und Gott sagt, dass Jerusalem einen neuen Namen von Gott erhält, der in unserem Text aber erst später erwähnt wird. Wir haben jetzt also etwas gehört von diesem Liebesbrief, von der Sehnsucht Gottes zu seinem Volk und dass er ihnen mit dieser neuen Situation einen neuen Namen geben möchte. Und jetzt folgt ein Abschnitt, wo das auch äußerlich deutlich wird. Bei einer Hochzeit wird diese neue Stellung ja auch deutlich. Meist haben die Frauen ein weißes, herrliches Kleid und man schmückt sich mit Blumen oder mit Schmuck. Und die Zusammenführung zweier Personen wird hier deutlich. Und wenn wir bedenken, dass Gott hier von seinem, oder dass Gott oft auch von seinem Volk als die Braut spricht und später auch noch in unserem Text das Wort Heirat selbst in den Mund nimmt, da passt dieser Vergleich. Unser Text spricht an der Stelle davon, dass Jerusalem wie eine schöne Krone sein wird. Du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes. An der Krone und am königlichen Reif erkennt man die Würde dessen, der sie trägt. Und am erlösten und geretteten Volk wird die Würde des Erlösers eben deutlich. Und so wird Jerusalem ein Schmuck für den Herrn werden. Es wird seine Macht und seine Herrlichkeit zeigen. Und wenn der Messias kommt, wird an seinem Volk die königliche Macht und Herrschaft und Herrlichkeit Gottes offenbar. An seinem Volk wird Gottes Reich und Herrschaft allen Völkern überzeugend vor Augen geführt werden. Und es ist ein eindrucksvolles Bild. Und das hat dann Auswirkungen auf den Namen. Das neue Verhältnis zu seinem Volk wird mit der Freude einer Heirat verglichen. Die gute Nachricht übersetzt im 4. Vers und im 5. Du wirst nicht länger die Verstoßene genannt oder dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land die glücklich Vermählte. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und vermählt sich mit deinem Land. Hier sprechen die Namen etwas von dieser Zuneigung Gottes zu seinem Volk und von einer ehrlichen Freude an seine Stadt, an Jerusalems Bewohner, an Israel. Und sie werden verheiratet sein mit Gott. Und der Herr wird sich an Zion freuen wie ein Bräutigam. Und im Vers 5 heißt es, wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seine Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Gott macht deutlich, die Zeit der Einsamkeit, die Zeit des Exils wird einmal ein Ende haben. Der Messias wird kommen und vermählt sich dann mit seinem Volk. Und dann sind wir letztlich an Weihnachten angekommen. Dieses Ereignis ist ein glückliches Ereignis, auch dann, wenn es für das Volk bis zu diesem Zeitpunkt immer dunkler wurde. Aber Jesus kam in die Welt, er kam in sein Eigentum. Und viele haben in ihm den Retter erkannt, auf den sie schon so lange und so sehnsüchtig warteten. Viele Menschen, aber auch nicht. Und die warten bis heute. Was hat aber jetzt dieser Text mit uns zu tun? Wir haben jetzt viel davon gehört, Gottes Volk Israel. Hier ist die Rede davon, ja, dass Jesus zu seinem Volk kommt. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann wird aber deutlich, oder wird auch deutlich, dass Jesus auch zu seinem Volk kam. Und dass erst mit den Jüngern das Evangelium den Heiden gebracht wurde. Und dennoch schafft Gott hier eine Möglichkeit, die wir im Römerbrief nachlesen können. Ja, Gottes erwähltes Volk war und ist Israel. Aber die Menschen, die Jesus kennenlernen und eigentlich Heiden sind, und das sind wir in den Augen der Israeliten, werden zum Volk hinzugenommen. Im Römerbrief, da heißt es, das ist richtig, sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten, da ist die Rede von Israeliten, und ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Es heißt letztlich, dass wir aufgepfropft werden in dem Bild hier eines Baumes. Und hier sieht man das, dass ein Baum oder dass Stücke aufgepfropft wurden und dass dadurch diese Teile plötzlich dazugehören. Hier wird deutlich, dass am Ende eben nicht die Zugehörigkeit zum auserwählten Volk oder zum Volk Israel entscheidend ist, sondern der Glaube an Jesus Christus ist entscheidend, um zu Gottes Volk zu gehören. Unsere Aufgabe ist es, Jesus als den Herrn anzuerkennen, ihn zu lieben, mit ihm zu leben, mit ihm diese Freude zu erleben, von der wir am Anfang gehört haben. Ja, wenn wir uns für ihn entscheiden, dann erleben wir das. Und wenn wir das machen, dann ist dieser Liebesbrief Gottes, dieser Ausdruck der Sehnsucht Gottes auch ein Brief für uns, für jeden Einzelnen, für dich und für mich. Später in unserem Text heißt es, man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Ja, erlöste Menschen sind die Menschen, die durch Jesu Blut erkauft wurden. Die Menschen, die die Tat von Jesus am Kreuz angenommen haben und auch letztlich natürlich den Beginn des Lebens von Jesus hier Weihnachten. Und als solche, die erlöst sind, erwarten wir heute, dass Jesus einmal wiederkommt. Und Advent ist die Zeit, wo wir ganz bewusst daran denken. Und aus diesem Grund wollen wir uns darauf vorbereiten. Wir wollen uns immer wieder neu ihm öffnen, immer wieder unsere Schuld durch ihn vergeben lassen, die Gemeinschaft mit ihm suchen, mit ihm leben. Das ist Advent, Ankunft, vorbereitet zu sein, dann, wenn er kommt. Und auch in unserem Text heißt es, macht Bahn, räumt die Steine weg. Ich möchte uns einladen, unsere Steine, die uns hindern, Gott nahe zu kommen, wegzuräumen. Macht Bahn, räumt die Steine weg. Und das soll lebendig werden. Und dann dürfen wir mit Freude auf das schöne Ereignis Weihnachten zugehen. Weil wir wissen, dass Gott der war, der die Distanz aus Liebe zu seinen Menschen nicht mehr ausgehalten hat. Und an Weihnachten deshalb Mensch wurde, um bei uns zu sein. In seiner Sehnsucht, in seiner Liebe kam er zu uns, damit wir gerettet werden. Amen.